Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, weiß nicht, habt ihr einen frommen Kalender oder habt ihr einen weniger frommen Kalender fürs Jahr? Also ich benutze den Farmskalender, das ist ja, wenn man so will, ja ein frommer Kalender. Und da stehen bei den Tagen manchmal drunter, was an diesem Tag gefeiert wird. In weniger frommen Kalendern steht, glaube ich, für den morgigen 6. Januar auch was drunter. Da heißt dann aber meist Heilige Drei Könige. Das ist so eine sekundäre Bezeichnung für den 6. Januar. Eigentlich ist morgen ein Tag am 6. Januar, Epiphanias heißt er. Und da fängt es jetzt schon an. Ich mache wahnsinnig gern in der Schule bei den Schülern als Thema das Kirchenjahr. Denn ich finde, das Kirchenjahr ist was ganz Wunderbares, ist ein Instrument für die Verkündigung, das einfach so lang zu gehen, die Geburt, das Sterben des Herrn, das nimmt uns so richtig mit. Aber wenn wir bei diesem Fest angekommen sind, Epiphanias, ist das immer ein bisschen schwierig, weil das auszusprechen ist nicht so einfach. Epiphania, also bin da manchmal froh, wenn zu sagen, ja, Heilige Drei Könige ist das. Aber eigentlich heißt dieser 6. Januar Epiphanias. Schweres Wort, aber ganz wichtiges Fest, finde ich. Epiphanias, griechisch Erscheinung. Das Fest der Erscheinung. Der Sohn Gottes, der Gott Israels, der ist in der Krippe erschienen. Unsere orthodoxen Glaubensgeschwister feiern deshalb auch erst am 5. 6. Januar ihr Weihnachtsfest. Der Gott Israels, der ist als Jesus Christus erschienen. Und bei ganz vielen ist das so ein Brauch, der Weihnachtsbaum, die Krippe, die stehen noch bis zu diesem 6. Januar. Und wenn dieser 6. Januar das Epiphaniasfest rum ist, dann geht es dann meist wieder zurück auf den Dachboden und wird weggestellt. Ich möchte euch gerne als Predigttext heute am vorgeholten Epiphaniasfest sozusagen eine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Das ist jetzt eine weniger bekannte Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu einer Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging. Ich glaube, das ist ganz bekannt. Das kennen die meisten. Oder auch die Weihnachtsgeschichte nach dem Matthäusevangelium. Aber ich habe euch heute die Weihnachtsgeschichte bei Johannes mitgebracht. Die ist nicht so typisch, wie man eine Weihnachtsgeschichte sonst so kennt. Aber ich finde, die bringt ganz genau auf den Punkt, was wir an Epiphanias feiern. Erscheinung des Herrn, Erscheinung des Gottes Israels als Jesus Christus, als Kind in der Krippe von Bethlehem. Ich lese aus dem Johannesevangelium den entscheidenden Teil sozusagen der Weihnachtsgeschichte. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Also identisch mit Gott sozusagen. Das Wort, das wird Fleisch, und dieses Wort, das war schon von Anfang da. Das war schon vor der Erschaffung dieser Welt da. Bei dem Vater war dieses Wort. Beim Vater im Himmel ist dieses Wort gewesen. Ja, Jesus, der ist schon, bevor er als Mensch in diese Welt gekommen ist, anwesend gewesen. Und ich finde, Johannes, der verbraucht da so ein schönes Bild, um das zu beschreiben. Der saß im Schoß des Vaters. Ich finde, das ist so ein ganz tolles Bild, ja. So ein Bild voll Vertrauen, so eine Beziehung im Schoß des Vaters. Also die beiden waren ganz eins miteinander. Und besonders dem letzten Vers des Predigttextes, da wird ein Thema angeschnitten. Und ich glaube, dieses Thema interessiert heute ganz viele Menschen. Es geht da um die Frage, wie kann ich Gott erkennen? Darauf möchte ich zunächst eingehen. Und danach wollen wir noch ein bisschen weitergehen im Predigttext. Dann wollen wir über die Gnade nachdenken. Die Gnade, die uns Jesus Christus bringt, weil er zu uns kommt, weil wir diese Gnade annehmen dürfen. Aber ich möchte mit Punkt 1 beginnen. Gott erkennen. Ganz viele fragen sich das. Ich erlebe das immer wieder, gerade bei Trauergesprächen. Das ist so eine Frage, die ist ganz präsent. Ist Gott Realität? Gibt es Gott wirklich? Und wenn es ihn gibt, kann man diesen Gott erkennen, ja? Kann man diesem Gott auch begegnen, wenn es ihn gibt? Ich habe manchmal so den Eindruck erlebt, dass auch in meinem Freundeskreis, gerade durch Urlaubserlebnisse im Ausland, auch mit anderen Religionen, da werden Menschen mit dieser Frage nach Gott ganz neu konfrontiert. Wir Deutschen, wir sind ja bekanntlich ein sehr mobiles Volk, also wir fahren gerne in die Welt, wir schauen uns gerne die Welt an, schauen uns gerne an, wie die Menschen in anderen Ländern so leben, wie da so der Alltag aussieht. Aber andererseits, die Welt, die kommt ja auch zu uns, ja. Wir sind ja ganz zusammengerückt, machen den Fernseher an und sonst sind wir schon so Gast bei der Welt. Besonders so Fernsehberichte aus Südostasien, finde ich, geben da immer so ganz interessante Anstöße. Denn da wird immer wieder mal gezeigt, wie die dortig lebenden Menschen ihren Glauben sichtbar mit ihrem Leben verbinden. Da sieht man, wie Menschen den Göttern Opfer bringen oder wie sie für die Geister von Verstorbenen kleine Räucherstäbchen anzünden und dann auf diese Weise ihnen irgendwie die Ehre erweisen wollen. Da sieht man Menschen, die sich im Gebet niederbeugen, die ihrer Vorstellung von Gott huldigen. In diesen Bildern, die nehmen wir vielleicht auch ganz unbewusst wahr, da wird deutlich, wie sich Menschen in anderen Kulturen, in anderen Religionen diesen Gott vorstellen. Und die Vorstellungen sind sehr unterschiedlich. Und die Vorstellungen, die sich Menschen in unserem Land über Gott machen, die sind auch sehr unterschiedlich. Es ist interessant, vom Verhalten der Menschen mal zu probieren, auf ihr Gottesbild zurückzuschließen. Es ist ganz interessant, sich das mal zu fragen, ja. Was steckt denn dahinter, wenn jemand ein gewisses Gottesbild hat? Den einen, denen ist Gott egal. Die meinen, Gott sei weit entfernt, irgendwo so auf Wolke 7. Er kümmert sich nicht um diese Welt. Die Welt ist ihm egal. Das Schicksal dieser Welt interessiert ihn nicht wirklich. Manche sagen, ja, vielleicht ist er ja der Schöpfer. Vielleicht hat er alles mal irgendwie angestoßen. Aber dann lässt er der Welt ihren Lauf. Darum kümmern sie sich auch nicht um Gott, sondern meinen, ja, ich kann alles selber, ich nehme mein Leben selbst in die eigene Hand. Andere, das kann man immer sehen, wenn man in Frankfurt ist, das ist so ein religiöser Tourismus fast, ja, die gehen dann in eine Kirche rein und zünden da ein Kerzchen an. Und wenn das Kerzchen brennt, ja, das ist so eine Erinnerung dran, da muss was Göttliches existieren. Dann gibt es welche, die haben so einen Notrufgott. Wisst ihr, was da gemeint ist? Die brauchen Gott nur, wenn es ihnen mal schlecht geht. Also hat mal einer zu mir gesagt, es ist dann so wie Gott als Feuerwehrmann. Also es ist gut, dass es ihn gibt, aber es ist besser, wenn man ihn nicht braucht. Wieder andere, die basteln sich in Gott selber zusammen. So ein bisschen Brüder überm Sternenzelt, da muss ein guter Vater wohnen. Dann mischen sie so ein bisschen gutmütigen Buddha mit rein und dann noch so ein bisschen Talisman und Glücksbringer. Man könnte sich noch viel mehr Gottesbilder nennen und beschreiben. Und vielleicht fragt sich einer, wer hat denn eigentlich recht? Wer ist eigentlich Gott? Wie verhalte ich mich richtig vor Gott? An welchen Gott halte ich mich? Oder an welchen halte ich mich auch ganz bewusst nicht? Welche unterschiedlichen Vorstellungen sich Menschen von Gott machen, die kann eine Geschichte aus Indien, finde ich, sehr gut verdeutlichen. Da kam ein Mensch mit einem Elefanten in ein Dorf. Aber das Besondere war, in diesem Dorf, da lebten nur blinde Menschen. Und denen war noch nie zuvor ein Elefant begegnet. Darum baten die Blinden: Dürfen wir den Elefant mal so ein bisschen betasten? Können ihn ja nicht sehen, dass wir diesen Elefant so ein bisschen wahrnehmen. Und da haben sie diesen Elefanten betastet. Der eine, der geriet an den Rüssel, der eine Blinde, und folgerte dann für sich, ja, der Elefant, der muss ein schlangenartiges Tier sein. Klar, oder? Der andere meinte, der Elefant ist eine ganz runde Sache, weil er an das Ohr des Elefanten geraten war und dieses Ohr abgetastet hatte. Wieder ein anderer, der hat die Stoßzähne angefasst und sagte, ja, der Elefant ist ein sehr hartes, längliches Gebilde. Ich finde, diese Geschichte macht eins sehr deutlich, und das ist eine biblische Wahrheit. Wenn wir uns mit unseren menschlichen Erfahrungen und Vorstellungen auf die Suche nach der Wahrheit über Gott machen, dann geht's uns so wie den Blinden in Indien. Die einen, die geraten an die Stoßzähne Gottes und die erfahren Gott dann als was Hartes, was Spitzes. Etwas, das schrecklich strafen, richten und wüten kann. Und das erleben sie dann, wenn sie schwere Schicksalsschläge erleiden müssen. Wer leidet und denkt, so ist Gott, der hält dann Gott wahrscheinlich für einen schrecklichen, harten und unbarmherzigen Tyrann. Ein anderer gerät an das große Ohr Gottes. Und er denkt sich, ja, der hat ja große Ohren. Dem kann ich alles sagen, was ich auf meinem Herzen habe. Das tut gut. Einfach mal abzuladen. Da ändert sich zwar eigentlich nichts durch, aber ich fühle mich danach besser, wenn ich einfach mal abladen konnte, was mich so beunruhigt, was mich so bedrückt. Ein Dritter, der gerät an die liebevoll ausgestreckten Arme Gottes und empfindet das so, ja, Gott ist irgendwie so ein lieber alter Opa. Zu dem kann ich jederzeit kommen. Von dem kann ich mich trösten lassen. Aber auf der anderen Seite, der lehrt einen Blick in die Bibel, Gott ist noch ein ganz anderer. Mit all unseren Gottesvorstellungen, mit all unseren Gottesbildern, die wir uns irgendwann mal selber geschaffen haben in unserem Kopf, mit all diesen Vorstellungen können wir dem wahren Gott eigentlich gar nicht begegnen. Wir sind von Natur aus blind. Erbschuld hat das die Theologie genannt. Wir wissen vielleicht noch so ein bisschen, ja, es muss was Göttliches existieren. Aber sonst sind wir von Natur aus blind für diese Wirklichkeit. Da brauchen wir den Heiligen Geist, der uns die Augen dafür öffnet. Unsere menschlichen Gottesvorstellungen, so hart das klingen mag, die sind reine Illusion. Und der Predigttext, der sagt das genauso. Kein Mensch hat Gott je gesehen, so schreibt Johannes in seinem Prolog. Also, wer Gott ist, das kann uns eigentlich nur einer zeigen, der diesen Gott ganz genau kennt. Das kann uns nur einer zeigen, der ganz fest zu diesem Gott dazugehört. In der Hoffnung für alle Übersetzungen der Bibel, da ist es so übersetzt. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Doch sein einziger Sohn, der den Vater genau kennt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. Also soll heißen, wer Gott tatsächlich begegnen und wer keiner Selbsttäuschung auf den Leim gehen will, der hat eigentlich nur einen einzigen Weg. Der muss sich an Jesus Christus halten, wenn er wissen will, wer Gott ist und wenn er wissen will, wie Gott ist. Wenn du Gott erkennen willst, dann musst du auf Christus schauen. Luther sagte das so schön, wenn du auf Christus schaust, da siehst du Gott sozusagen mitten in sein Herz hinein. Der Evangelist Johannes erzählt uns ganz am Anfang seines Evangeliums sozusagen in der Weihnachtsgeschichte die Geschichte der Offenbarung Gottes als Jesus Christus. Und er fängt ganz vorne an. Im Himmel, da hat alles begonnen. Im Anfang, da war das Wort, da war Jesus selber. Das Wort war bei Gott. Aber das Wort, das ist nicht im Himmel oben geblieben. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gott ist als Jesus Mensch geworden, heruntergekommen in unsere Menschenwelt. Gott offenbart sich als Jesus von Nazareth. Das ganze Menschsein offenbart Gott, von der Krippe angefangen bis zum Tod am Kreuz. Vielleicht kennt ihr den Theologieprofessor Michael Herbst. Ich finde, er hat mal ein ganz tolles Buch geschrieben, das war so ein kleiner Predigtband und er nannte den Reden vom heruntergekommenen Gott. Und ich finde, das trifft voll und ganz zu. Jesus ist der heruntergekommene Gott, der auf unsere Ebene herunterkommt, der sich uns zu erkennen gibt, dem wir sozusagen auf Augenhöhe begegnen können. Am Epiphaniasfest, da werden immer die Weisen aus dem Morgenland, die Sternendeuter, so ein bisschen über die Texte eingeführt. Elisabeth hat es uns ja vorgelesen. Das soll ja bedeuten, diese Sternendeuter, die dürften erfahren, dass Gott da ist. Die dürften sich in ihren Vorstellungen, die sie vielleicht hatten, korrigieren lassen. Gott hat ihnen selbst die Augen geöffnet. Leute, da bin ich zu finden, hier in der Krippe bin ich zu finden. Und diese Magier, diese Sternendeuter waren ja noch nicht mal Juden, das waren ja Heiden gewesen, hatten also gar nichts mit diesem Gott eigentlich zu tun. Aber er sagt denen, liebe Leute, dort findet ihr mich, dort im Stall, dort in der Krippe. Und dabei fallen zwei Stichworte im Predigttext, Gnade und Wahrheit. Jesus, der eingeborene Sohn vom Vater, ist voller Gnade und Wahrheit. Und das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ich möchte zum Zweiten kommen. Gnade. Gnade, das bedeutet nichts anderes. Alles, wirklich alles ist ein reines Geschenk. Gnade, das bedeutet, du musst den Sinn deines Lebens nicht selbst schaffen. Du musst dir den nicht selber ausdenken. Du musst nicht da sitzen, kreativ sein, überlegen, was ist denn der Sinn meines Lebens? Du brauchst dein ewiges Heil, deine ewige Rettung, die musst du dir nicht selber schaffen. Die musst du dir nicht verdienen. Es gibt kein Muss mehr. Jesus, der ist für dich gestorben und auferstanden. Der hat sich selber für dich gegeben, damit aus deinem Leben etwas werden kann. Und das Wunderbare, nicht nur in diesem Leben, jetzt auf dieser Welt, sondern auch in aller Ewigkeit, das soll aus deinem Leben etwas werden. Damit ist dein Leben, so wie es ist, unendlich viel wert. Es ist so viel wert, das ist doch voll krass. Der Vater im Himmel hat das Leben seines eigenen Sohnes für dich gegeben. So viel bist du ihm wert. Und das tut er aus Liebe zu dir, weil er dich unendlich liebt, weil er die Gemeinschaft mit dir haben möchte. In dieser Liebe, da steckt ein hohes Maß an Wertschätzung und Anerkennung. Du bist wertgeachtet, dass Jesus sein Leben für dich hingibt. Du bist ein einmaliger Mensch, anerkannt von deinem himmlischen Vater. Und das Tolle ist, das alles musst du dir nicht erarbeiten. Du musst nichts beweisen. Das alles, das musst du dir nicht erkämpfen. Jesus schenkt dir das. Der reicht dir das sozusagen als Geschenk hin. Nimm's an, pack's aus. Das ist Gnade. Alles geschenkt. Und wir Menschen, ja, wir sehnen uns doch nach Liebe. Nach einer Liebe ohne Vorbedingung. Wir sehnen uns doch danach, dass wir angenommen sind. In Liebe angenommen sind, so wie wir sind. Auch mal mit unseren Macken, auch mal mit unseren Schattenseiten. Angenommen sein. Durch Jesus erfahren wir dieses Angenommensein. Da erfahren wir diese Liebe. Er sagt zu dir, ich hab dich je und je geliebt und hab dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und deshalb schreibt Johannes von seiner Fülle, da haben wir genommen Gnade um Gnade. Das meint eigentlich nur, Gott hat uns eine Gnade nach der anderen geschenkt. Man könnte unser Leben ja auch mit einer Wanderung vergleichen. Man könnte vielleicht auch sagen, Gott sorgt dafür, dass überall, wo wir hinkommen, freundliche Menschen auf uns warten, ein Dach über dem Kopf, genug Essen und Trinken. Das wäre für einen Wanderer eine große Gnade. Und ich denke, so ist es auch in unserem Leben. Gott, der hat verschiedene Stationen sozusagen in unserem Leben eingerichtet. Und an diesen Stationen, da lädt er uns ein. Komm, tank auf. Lass dich stärken an diesen Stationen. Für mich ist der Gottesdienst so eine Gnadenstation. Der Gottesdienst in der Gemeinde, wo wir einstimmen dürfen in den Lobpreis, wo wir Gott anbeten dürfen, wo er zu uns reden will mit seinem Wort und wo er auch zu uns kommt. Heute, wenn wir das heilige Abendmahl feiern, weil sich Christus an sein Wort bindet, gestern genauso wie heute. Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Und Gott, der freut sich, wenn wir uns an seiner Gnade bedienen und wenn wir uns richtig kräftig an dieser Gnade bedienen. Ganz egal, wie wir sind, ganz egal, was wir verbockt haben im Leben, was wir falsch gemacht haben, diese Gnade, die steht offen und diese Gnade, die macht alles neu. Es gibt bekanntlich Menschen, die wollen nicht auf Gnade angewiesen sein. Ich halte das für richtig dumm und richtig töricht. Wer sich nicht in Gottes Gnade bergen kann, der ist dem gnadenlosen Leistungsdruck ausgeliefert, den die Arbeitswelt, der Schulalltag oder der eigene Ehrgeiz produziert. Wer nicht auf Gnade angewiesen sein will, der liefert sich allein dem Urteil der anderen Menschen aus. Und die kennen oft gar kein Erbarmen. Gottes Gnade liefert uns nicht aus. Gottes Gnade, die lässt uns leben. Und Gottes Gnade, die sucht nur eine Antwort. Dass wir uns mit unserem Leben Jesus und dieser Gnade anvertrauen. Dass wir als Jesus Nachfolger in dieser Welt leben. Liebe Gemeinde, unser Predigttext heute aus dem Johannesevangelium zum Epiphaniasfest. Ich finde, es ist gut, dass wir diese Weihnachtsgeschichte nach Johannes auch in unserer Bibel haben. Und wir dürfen daraus lernen, wir müssen uns keine eigenen Vorstellungen über Gott irgendwie zusammenbasteln. Wir brauchen das nicht. Eine Prise Buddhismus, eine Prise von dem, eine Prise davon. Brauchen wir nicht, weil wir haben das Original, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes in der Krippe liegen. Da dürfen wir hinkommen, da dürfen wir uns Gnade schenken lassen. Wir haben einen, der uns besser als jeder andere sagen kann, wie Gott ist. Und das ist allein der Herr Jesus Christus. Bildlich gesprochen hat er beim Vater im Schoß gesessen. Der kennt den Vater. Der hat zugehört, was der Vater gesprochen hat. der hat sich mit dem Vater beraten und im Heiligen Geist sind die beiden voll und ganz eines. Und auch wenn der Weihnachtsbaum, wenn die Krippe bald wieder aus den Kirchen, aus der Kirche, aus den Wohnzimmern verschwinden, da haben wir das Wort unseres Herrn Jesus Christus. Und in seinem Wort zeigt uns der Herr Christus den himmlischen Vater. Davon leben wir. Das dürfen wir weitergeben. Das dürfen wir weiter sagen. Und alles andere, das können wir getrost vergessen. Das ist nämlich auch Gnade, alles andere vergessen zu dürfen, was uns kaputt macht. Gott ist als Jesus Christus erschienen. Der Gott Israels, der liegt in der Krippe. Der im Schoß des Vaters war der eingeborene Sohn. Der hat die engste Gemeinschaft mit dem Vater gehabt, die man sich vorstellen kann. Und wenn wir diesen Gott in der Krippe erkennen, diesen Gott, der in der Krippe liegt, der für uns in diese Krippe hineingekommen ist, dann erfahren wir, wer Gott ist, wie Gott ist. Und vor allem erfahren wir, wie sehr uns dieser Gott liebt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.